Wir schlagen als erste Bibelstelle heute den 1. Korintherbrief nach. 1. Korinther Kapitel 3. Und wir lesen die Verse 11 bis 15. 1. Korinther Kapitel 3. Die Verse 11 bis 15. In dem unmittelbaren Zusammenhang, im unmittelbaren Kontext des Kapitels haben diese Verse vordergründig mit der Arbeit von Ältesten oder Lehrern in der Gemeinde zu tun. Sie haben aber auch einen Bezug zu jedem einzelnen Berufenen und wie wir unser Leben als Christen gestalten. Der Aufhänger für das, was Paulus hier schreibt, finden wir in den ersten Versen des Kapitels. Dort sehen wir, dass es in der Gemeinde zu Korinth sogenannte Lieblingsprediger gab. Einige in Korinth hielten sich zu Paulus, einige hielten sich zu Kephas, Petrus. Einige hielten sich zu Apollos. Apollos anscheinend ein Muttersprachler in der griechischen Sprache. Deshalb kann man verstehen, warum die Korinther oder einige dort sich zu ihm hielten. Und dann die ganz Gerechten in der Gemeinde zu Korinth. Sie hatten mit alledem nichts zu tun. Sie hielten sich zu Christus. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus ab Vers 11 einen anderen Grund. Ein anderes Fundament kann niemand legen als das, das gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus ist der Grund, er ist das Fundament für alles, was in der Gemeinde stattfindet. Ob es sich jetzt um die Tätigkeit von Ältesten oder Lehrern handelt, ob es sich um uns selbst handelt und wie wir unsere christliche Existenz gestalten, Jesus ist das Fundament. Und dann hier im unmittelbaren Zusammenhang an die Ältesten gerichtet. Wenn aber jemand auf den Grund baut, auf diesen Grund, auf Jesus, baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Der Tag des Gerichts offenbart sich mit Feuer. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Also was man auf dieses Fundament gebaut hat, wie gelehrt wird, ob man es hauptsächlich Spekulationen bringt, persönliche Ideen, die interessant sein mögen, aber nicht biblisch begründet sind, die nicht zur christlichen Lebensführung beitragen, ob man so lehrt oder ob man bibelbezogen lehrt, das wird eines Tages offenbar werden. Und an uns alle gerichtet, dieselbe Ermahnung. Wie wir unsere christliche Lebensführung gestalten, was für uns wichtig ist, worauf wir Wert legen, wie wir mit unserem Schöpfer und mit unserem Nächsten umgehen und wie wir das begründen, das wird auch eines Tages offenbar werden. Jetzt die Verse 14 und 15. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, das ist hauptsächlich jetzt an die Lehrer in der Gemeinde gerichtet, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier werden 6 verschiedene Materialien genannt. Und wir alle kennen die Bedeutung von diesen 6 Materialien, überleben 3. Die Feuerprobe. 3 werden vernichtet. Gold, Silber, Edelsteine. Sie alle bestehen die Feuerprobe. Die letzten 3, Holz, Heu und Stroh, sie werden die Feuerprobe nicht überleben. Sie werden darin vernichtet. Und wir überlegen uns heute, welches Material sind wir? Welches Material bauen wir auf den einzigen Grund, den man legen kann auf Jesus Christus. Wir sollen ein Material sein, das von Bestand sein wird, das die Feuerprobe bestehen wird. Zum Passa und zu den Tagen der ungesäuerten Brote lesen wir oft in den Kapiteln des Johannesevangeliums, in denen Jesus ein längeres Gespräch am letzten Abend in seinem menschlichen Leben geführt hat. Und dort sagt er, dass wir, wenn wir Frucht bringen, von ihm gereinigt werden. Er wird uns reinigen, wenn wir Frucht bringen. Er ist der Weinstock, sein Vater der Weingärtner, wir sind die Reben. Jesus reinigt uns, damit wir mehr Frucht bringen. Und interessant an der Analogie in 1. Korinther Kapitel 3 ist, dass das Material, dass die Feuerprobe besteht, durch Reinigung wertvoller wird. Also das ist eine interessante Analogie, ob wir eine Rebe sind, ob wir Edelmetall sind oder ein Edelstein. Durch Reinigung werden wir wertvoller. Und bei den ersten drei genannten Materialien ist es so, dass die Feuerprobe sie wertvoller macht. Gold und Silber werden wertvoller durch Erhitzen. Sie werden dadurch gereinigt, darauf gehen wir noch ein. Und auch Edelsteine können durch Hitze wertvoller werden. Die Flamme einer Kerze kann dazu dienen, einen Edelstein zu reinigen, wenn man den Edelstein kurz durch die Flamme gehen lässt. Diamant und Jade können in kochendem, also sehr heißem Wasser gereinigt werden. Und wir werden uns heute in der Predigt mit einem Edelmetall befassen, im Sinne der christlichen Entwicklung. Wir tun das, weil Edelmetalle in der Bibel häufiger in diesem Sinne erwähnt werden als Edelsteine. Und das Edelmetall, auf das wir uns konzentrieren werden, ist Gold. Gold. Wir schlagen dazu Malachi Kapitel 3 nach. Malachi Kapitel 3. Und hier lesen wir die Verse 2 und 3. Malachi Kapitel 3. Und wir lesen die Verse 2 und 3. Hier geht es um die Wiederkehr unseres Herrn und Meisters Jesus Christus und wie es dann aussehen wird, wenn er wiederkehrt. Vers 2, die rhetorische Frage, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Und dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Hier sehen wir die gleiche Analogie wie bei den Reben. Eine Reinigung, damit man wertvoller ist, damit man mehr Frucht bringt. Und darum geht es uns in der heutigen Predigt. Heute gehen wir auf die Frage ein, wie entsteht feines, gereinigtes Gold? Wie entsteht feines, gereinigtes Gold? Denn damit werden wir als die Berufenen verglichen. Als erstes stellen wir fest, Golderz muss extrahiert und dann zermalt werden. Golderz muss erst extrahiert und dann zermalt werden. Es gibt verschiedene Methoden, Gold abzubauen. Das hängt von dem Goldvorkommen ab, wo es sich befindet, wie es geerntet ist. Man unterscheidet zwischen primären und sekundären Lagerstätten. Am häufigsten kommt Golderz in den sogenannten primären Lagerstätten vor. Das sind große Steinmassive oder Felsmassive, wo das Golderz dann in einem Umfeld quasi eingebettet ist. Die sekundären Lagerstätten, da kommt vergleichsweise viel weniger Gold vor. Das sind zum Beispiel Flussbetten oder so, wo man so einzelne Stücke, so schon freie Stücke von Golderz findet. Da ist in der Geschichte mehr als einmal aus diesem Grund ein Goldrausch aufgekommen. Aber das weitaus meiste Gold wird von primären Lagerstätten gewonnen. Das Golderz befindet sich, wie gesagt, in einem Umfeld eingebettet und es muss erst losgelöst werden von diesem Umfeld. Es muss herausgebrochen werden. Dabei werden zum Teil Sprengstoff oder auch schweres Gerät eingesetzt, Presslufthammer, und es ist ein teilweise gefährliches Unternehmen, das Golderz von seinem Umfeld zu trennen. Weiß jemand, wo die tiefste Goldmine der Welt sich befindet? Südafrika. Südafrika. Dort wird Gold in einer Tiefe von 4000 Metern aus der Erde geholt oder abgebaut. Und wie gesagt, das weitaus meiste Gold wird aus primären Lagerstätten gewonnen. Das heißt, Golderz wird aus Gesteinsmassen, aus Felsmassiven gewonnen. Es muss erst von seinem Umfeld getrennt werden. Und wie ist es bei der Berufung, wenn Gott mit uns anfängt? Wir kennen Jesu Aussage am letzten Abend in seinem menschlichen Leben in Johannes Kapitel 17. Er hat uns nicht dazu berufen, geistliche Einsiedler zu sein, uns von der Welt räumlich zu trennen. Wir sollen schon in der Welt bleiben, aber er stellt da ausdrücklich fest, wir sind nicht der Welt. Wir sollen nicht zur Welt gehören. Und das heißt, wenn Gott uns beruft, muss er uns aus unserem Umfeld herauslösen. Nicht räumlich, sondern gedanklich. Dann sind nicht mehr die Maßstäbe, die Wertvorstellungen der Gesellschaft, unseres Umfeldes für uns wichtig oder maßgebend, sondern Gottes Sichtweise, seine Sicht der Dinge wird zu unserem Maßstab. Er extrahiert uns von dem Umfeld der Gesellschaft, in dem wir eingebettet sind, indem er uns den Sinn für sein Wort öffnet. Und er verleiht uns damit eine neue Perspektive. Er fängt an, uns eine neue Denkweise zu schenken und er extrahiert uns damit sozusagen von der Denkweise unseres Umfeldes, der Gesellschaft, in der wir leben. Und dieses Umfeld soll nicht mehr unsere primäre Denkweise sein. Sie soll nicht mehr unsere Denkweise sein, Punkt, sondern Gottes Denkweise sollen wir uns zu eigen machen. Was passiert dann als nächstes, nachdem das Golderz extrahiert worden ist? Man hat es jetzt herausgebrochen, man hat es getrennt von seinem ursprünglichen Umfeld. Als nächstes wird das Erz durch das Zermahlen zerpulvert. Man macht es sozusagen zu Pulver. Dabei werden Steinkugeln eingesetzt oder kugelförmige, sehr harte Steine, um das Golderz zu zermahlen. Und was dann übrig bleibt, ist ein Pulver. Es ist nicht mehr wie Stein, sondern es ist ja so quasi platt gemacht. Es ist ja wie Staub, es ist Pulver. Was passiert, wenn Gott uns beruft und den Sinn öffnet? Es findet ein Extrahieren statt. Er fängt an, uns von unserem Umfeld der Gesellschaft und ihren Maßstäben herauszulösen. Und durch sein Wort macht er uns auf persönliche Eigenschaften aufmerksam, die nicht mit seiner Denk- und Handlungsweise im Einklang sind. Er zermalt uns sozusagen. Ich lese uns ein paar Stellen vor. Der Prophet Jeremia schrieb: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Die Stelle finden Sie in Jeremia 23 und Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. König David hat in den Psalmen geschrieben: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Was meinte David damit? Er meinte auf jeden Fall nicht menschliche Minderwertigkeitskomplexe. Damit hat dieser Vers überhaupt nichts zu tun, denn menschliche Minderwertigkeitskomplexe haben fast immer oder fast ausschließlich mit dem Vergleich mit anderen Menschen oder zu anderen Menschen zu tun. Hier geht es um unsere Sicht, unseres Selbst gegenüber Gott. Interessant ist in diesem Vers, den Sie in Psalm 34 und Vers 19 finden, Psalm 34 und Vers 19, dass das hebräische Wort, das hier mit zerbrochen in der Lutherbibel übersetzt wurde, auch mit zermalmen oder zerquetschen übersetzt werden kann. Also Gott extrahiert uns und dann mit Hilfe seines Wortes zermalt er uns. Und der Prozess des Erkennens unseres Selbst, jetzt immer im Vergleich zu Gott, ja, wie Gott ist und wie wir es sind oder nicht sind, in diesem Fall eher nicht sind, der Prozess des Erkennens kann schmerzhaft sein. Wir erkennen, so wie Gott es ist, so wie Gott möchte, dass wir es sind, sind wir es nicht. Nun hat man das zermahlene Erz, das Erz ist extrahiert worden. Es ist mit der Hilfe von Steinkugeln und besonderen Geräten, besonderen Maschinen zermahlen worden. Was geschieht als nächstes? Das Golderz ist zwar jetzt Pulver, aber auch all das, was dazugehörte, als das Erz extrahiert wurde, ist immer noch da, als Pulver. Alles ist zerpulvert worden. Und es gibt Fremdsubstanzen, die dann übrig bleiben, Erde, Stein. Auch sie sind als quasi Pulver vorhanden, wenn dieser Prozess des Zermahlens zu Ende ist. Und deshalb muss das zermahlene Golderz gewaschen werden. Es wird gewaschen, um diese Fremdsubstanzen herauszulösen oder herauszutrennen. Und nachdem Gott uns zermahlen hat, müssen auch wir gewaschen werden. Der Prozess wird mit der Taufe, symbolisch sagen wir, der ersten Waschung eingeleitet. Und ich finde es interessant, dass in der Analogie der heutigen Predigt man beides sehen kann in dem Taufbefehl von Petrus. Das Extrahieren mit dem Zermahlen und das Waschen. Und Sie kennen die Geschichte, Petrus predigte zu Pfingsten vor Tausenden seiner Landsleute. Wenn sich 3000 haben taufen lassen, laut Apostelgeschichte 2, wie viele waren insgesamt anwesend, als er diese Predigt hielt? Und als er ihnen zurief, ihr habt Jesus gekreuzigt, stellten viele der Zuhörer die Frage, was sollen wir jetzt tun? Die Antwort von Petrus kennen wir. Ich lese aus der Gute-Nachricht-Bibel vor. Kehrt jetzt um. Kehrt jetzt um. Das ist das Extrahieren und das Zermahlen. Löst euch von eurem Umfeld. Fangt an, anders zu denken. Fangt an, den Weg Gottes wirklich zu gehen. Und dann als nächstes in dem Taufbefehl. Und lasst euch taufen. Waschen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. In diesem Aufruf zur Taufe sieht man symbolisch beides. Die Umkehr, Luther nannte das Buße tun, gemeint ist eine Umkehr, eine Kehrtwendung um 180 Grad, extrahieren und zermahlen, diese Erkenntnis, man lebt nicht so, man denkt nicht so, wie Gott es möchte, und dann die Taufe, das Waschen. Interessant ist, dass beim Golderz es mit einer Waschung nicht getan ist. Mehrere Waschungen sind notwendig, um die Fremdsubstanzen zu entfernen. Und bei uns ist es nicht anders. Bei uns ist es nicht mit einer einzigen Waschung, mit einer Absichtserklärung zur Zeit der Taufe getan. Es gibt bei manchen, und ich meine jetzt nicht Leute in unserer Gemeinde, es gibt manche, die meinen, dass das Erreichen des Ziels, was immer für sie das Ziel ist, vielleicht ist es der Eingang in den Himmel, mit einer Rutsche auf dem Spielplatz zu vergleichen ist. Und man muss erst die oberste Stufe erreichen, und hat man sie erreicht, das ist für sie die Taufe, und ab der obersten Stufe geht es von dort aus einfach Richtung hinunter auf der Rutsche in den Himmel hinein. Nun, der Himmel ist ja nicht die verheißene Belohnung für die Gerechten, das wissen wir. Aber so ist es nicht. Mit der Taufe ist es nicht getan. Es ist eine anfängliche Waschung. Aber mehrere Waschungen sind notwendig. Und eigentlich soll dies kontinuierlich erfolgen, dass wir gewaschen werden. Wir schlagen dazu den Epheserbrief nach, Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Und wir lesen die Verse 25 bis 27. Epheser Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Im Zusammenhang geht es hier um das eheliche Verhältnis. Und Paulus beschreibt hier die Sichtweise des Ehemannes seiner Frau gegenüber. Es ist interessant, was er hier sagt, denn er vergleicht den Ehemann mit Christus. Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie heute verwenden, aber meines Wissens kann dieses gereinigt auch im Präsens übersetzt werden. Nicht als Handlung, die bereits abgeschlossen ist, wenn es im Präsens steht oder stehen darf, er reinigt sie, wird damit angedeutet, es ist kein abgeschlossener Prozess, sondern ein Prozess, der kontinuierlich stattfindet, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das Wasserbad im Wort. Gemeint ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes dient zur Reinigung. Jakobus, der Apostel Jakobus, benutzt hierfür die Analogie eines Spiegels. Das wissen wir. Jakobus Kapitel 2. Seine andere Analogie. Wir sehen in den Spiegel, er nannte das das königliche Gesetz. Damit kann die Tora, die ersten fünf Bücher der Bibel gemeint sein, aber im übertragenen Sinne ist damit die ganze Heilige Schrift gemeint. Die ganze Heilige Schrift ist wie ein Spiegel, in den wir schauen. Und indem wir in diesen Spiegel schauen und uns Dinge zeigen lassen, erkennen wir, dass das Bild in dem Spiegel nicht so ist, wie es sein soll. Und so erkennen wir die Dinge, die entfernt werden müssen. Fremdsubstanzen, wie beim Golderz, Steinreste, Dreck, Erde, was entfernt werden muss. Bei uns wären das Fremdsubstanzen an unserem Charakter. Substanzen, die nicht den Charakter Gottes widerspiegeln oder reflektieren. Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie durch das Wort rein werden. Und auch in dem längeren Gespräch, das er am letzten Abend in seinem menschlichen Leben mit ihnen führte, sagte er ihnen, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Jesus, das lebendige Wort Gottes, das personifizierte Wort Gottes. Wir sollen in Christus bleiben, in diesem Wort, symbolisch gesehen, kontinuierlich. Er sagte nicht, ihr seid in mir geblieben und das genügt. Nein, wir bleiben in Christus, solange wir leben. Also das Golderz muss erst extrahiert werden, es muss von seinem Umfeld getrennt werden, es muss zermahlen werden, zerpulvert werden, es wird gewaschen. Und was geschieht als nächstes? Zur Reinigung des Golderzes gehört zusätzlich zum Waschen auch das Erhitzen. Auch das Erhitzen. Durch das Waschen, das mehrmalige Waschen des Pulvers, scheint das übrig gebliebene Golderz rein zu sein, aber das ist nicht der Fall. Und was noch an dem Golderzpulver an Fremdsubstanzen bleibt, das wird durch das Erhitzen gezeigt oder offensichtlich. In Sprüche Kapitel 25, das wollen wir nachschlagen, Sprüche Kapitel 25, die Verse 4 und 5. Sprüche Kapitel 25, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, man tue die Schlacken vom Silber, so gelingt dem Goldschmied das Gefäß. Und dann als Vergleich dazu in Vers 5, das findet man häufig in den Sprüchen, man tue den Gottlosen hinweg vom König, so wird sein Thron durch Gerechtigkeit gefestigt. Hier sieht man, das gereinigte Silber wird in Bezug gesetzt zu Gerechtigkeit. Die Schlacken hingegen stehen im Zusammenhang mit den Gottlosen, mit Ungerechtigkeit. Und wir haben wahrscheinlich alle Fotos davon gesehen oder vielleicht Filmreportagen. Wenn man Golderz erhitzt, jetzt dieses zerpulverte Golderz, geschieht etwas Interessantes. Das noch verbleibende Fremdmaterial löst sich und schwimmt dann nach oben. Es schwimmt oben auf dem flüssigen Gold und kann dann abgeschöpft werden. Die Temperatur bei diesem Prozess ist über 1000 Grad Celsius. Also eine sehr heiße Temperatur, um die Schlacken vom Gold zu trennen. Und wie gesagt, sie schwimmen oben auf dem flüssigen Gold und können dann abgeschöpft werden. Interessant ist auch, dass es mit einem einmaligen Erhitzen nicht getan ist. Das Gold oder Silber muss mehrmals erhitzt werden. Das Erhitzen muss mehrmals wiederholt werden, um die Metallschlacken nach und nach zu entfernen. Und bei jedem Erhitzen ist das verbleibende Golderz oder Gold jetzt oder Silber wertvoller, reiner. Es sind weniger Fremdsubstanzen, die ihm anhaften. So könnte man sagen, dass das Gold so auf Echtheit geprüft wird. Durch Erhitzen besteht das, was Gold ist, die Feuerprobe. Was Gold ist, bleibt. Das, was nicht Gold ist, das wird abgeschöpft, das wird entfernt. Wie gesagt, diese Prozedur wird mehrmals wiederholt, nachdem das Golderz gewaschen worden ist. Und bei jedem Erhitzen, erneuten Hitzen, ist das Gold wertvoller, reiner. Vielleicht fällt Ihnen dazu eine Bibelstelle ein, ein Abschnitt, in dem es diese Analogie gibt. Diesen Abschnitt wollen wir jetzt nachschlagen in 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 und 7. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, schreibt Petrus, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wir halten dort kurz an. Vers 6 verstehe ich selbst dahingehend, dass unser christliches Leben nicht dauernd eine Sache von Anfechtungen sein soll oder Prüfungen. Petrus schreibt, eine kleine Zeit. Wenn wir von Anfang an, von dem Augenblick unserer Berufung an bis heute und auch über heute hinaus in die Zukunft hinein, nur Anfechtungen, nur Prüfungen, nur Trübsal erleben, dann scheint das nicht mit dem übereinzustimmen, was die Heilige Schrift sagt. Es wird Phasen oder Zeiten im Leben eines Christen sein, Petrus nennt sie eine kleine Zeit, wenn wir traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Ich glaube, niemand von uns sehnt sich nach Anfechtungen und großen Prüfungen. Wir verstehen zwar mit dem Verstand, sie dienen uns, aber sie gehören nicht zu unseren Lieblingserlebnissen. Und wozu dienen diese Anfechtungen, diese Zeiten in unserem Wandel mit Gott? Vers 7, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Gold wird durch das Feuer geläutert. Und bei jedem Erhitzen ist es noch wertvoller, weil das, was übrig bleibt, noch reiner ist. Das ist der Bezug zu diesen Anfechtungen, zu diesen Zeiten in unserem Leben, die wir durchmachen müssen. Unser Glaube wird dadurch, genau wie beim Gold, als echt befunden. Was passiert uns, wenn wir so eine Zeit durchmachen? Ich kann nicht für Sie reden, ich rede für mich. Da kommen einem manchmal die Gedanken, ist Gott wirklich bei mir? Hilft Gott mir wirklich? Oder die Fragestellung, warum lässt Gott mich gerade das erleben? Und warum gerade jetzt? Solche Gedanken. Wie würden Sie solche Gedanken, solche Reaktionen beschreiben? Ich würde sie als Zweifel beschreiben. Ich stelle in Frage, dass Gott bei mir ist, dass Gott mein Leben führt oder dass ich ihn mein Leben führen lasse. Und Zweifel gehören nicht zum Glauben. Der Glaube muss als echt befunden werden. Und so denkt man darüber nach. Man sieht ein, dass solche Dinge notwendig sind. Man weiß den Ausgang nicht unbedingt vorab, aber man baut auf Gottes Verheißung, dass er uns nichts zustoßen lässt, was uns vom Erlangen des ewigen Lebens abhalten könnte. Und das Resultat ist, zum Schluss von Vers 7, unser Glaube wird als echt und viel kostbarer befunden, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn wir so etwas erleben, genau wie beim Erhitzen des Goldes, zeigt sich unser Glaube, unser Wandel mit Gott, unsere Überzeugung als echt. Es stellt sich als echt heraus. Dazu ein paar Bibelstellen, die lese ich uns vor. Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Was wird da angesprochen? Hitze, Feuerprobe. Das ist Sprüche 17 und Vers 3. Sprüche 17 und Vers 3. Oder wie König David schrieb. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Psalm 66, Vers 10. Psalm 66, Vers 10. Wiederum durch Hitze, durch die Feuerprobe. Denken wir an die wohl schwerste Feuerprobe in der Bibel. Da fällt Ihnen wie vielleicht mir das Beispiel von Schadrach, Abednego und Meshach ein. Daniel Kapitel 3, das schlagen wir nicht nach. Uns ist die Erzählung bekannt. Der babylonische König Nebukadnezar ließ ein großes Standbild errichten. Und dann hieß es, jedes Mal, wenn ihr alle diese musikalischen Instrumente hört, müsst ihr niederfallen und das Standbild anbeten. Und wie ich schon mehrmals in Scherz gesagt habe, das Standbild war bestimmt keine Darstellung seiner Schwiegermutter. Nicht, dass er irgendein Problem mit seiner Schwiegermutter gehabt haben könnte. Ich stelle mir vor, das war eine Darstellung seines Selbst. Das war der König Nebukadnezar selbst, das Standbild. Schadrach, Meshach und Abednego antworteten nicht, ja, wir sind nicht deshalb niedergefallen, weil wir alle musikalischen Instrumente bis auf dieses eine nicht gehört haben. Und du hast gesagt, wir müssen alle hören. Also eins hat gefehlt, deshalb sind wir nicht niedergefallen. Auch als Scherz gesagt. Nein, sie sind deshalb nicht niedergefallen, weil das ein Kompromiss mit ihrem Glauben bedeutet hätte. Und ihre Antwort, als sie herausgefordert wurden, ist für mich immer sehr eindrücklich. Sie sagten, wir wissen nicht, ob Gott für uns eingreifen wird. Sie wussten, dass er in der Lage war, für sie einzugreifen. Aber ob er für sie eingreifen würde, das wussten sie nicht. Und sie sagten, ob er für uns eingreift oder nicht, wir werden nicht vor diesem Standbild niederfallen. Wir werden es nicht anbeten. Und ich denke an das Erhitzen von Gold, 1000 Grad Celsius. Ob man damals in der Lage war, eine so hohe Temperatur zu erreichen, weiß ich nicht. Aber Daniel 3 berichtet uns, dass die Soldaten, ich nehme an, das waren Soldaten, die sie in den Ofen geschmissen haben oder hineingestoßen haben, dabei gestorben sind. Die Hitze war so heiß, war so groß. Was meinen Sie, war Ihr Glaube echt? Wurde Ihr Glaube durch diese Feuerprobe für echt befunden? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jawohl, es wurde für echt befunden. An die Israeliten gerichtet, sagte Gott durch den Propheten Jesaja, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Im Glutofen des Elends. Dieselbe Analogie, Feuerprobe. Und dadurch zeigt sich, ob unser Glaube, ob unsere Überzeugung echt ist. Und jedes Mal, wenn wir so etwas erleben, dürfte bei uns unser Glauben noch stärker sein. Nochmals, was Petrus geschrieben hat, wenn Sie die Stelle noch aufgeschlagen haben. Diese Prüfungen dienen dazu, dass unser Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Und ich denke an einen Satz unseres früheren Vorsitzenden des Ältestenrats der United Church of God, Robin Weber. Er hat das oft geschrieben in seinen Beiträgen in unserer Zeitschrift Gute Nachrichten und auch in seinen Predigten. Ich finde das ein sehr schöner Satz. Gott hat nicht gesagt, dass der Weg einfach sein wird. Aber er hat versprochen, dass er sich lohnen wird. Und ich würde das Wort immer hinzufügen. Gott hat nicht gesagt, dass der Weg immer einfach sein wird. Denn Petrus selbst hat gesagt, wir erleben Anfechtungen und Prüfungen eine kleine Zeit. Nicht dauernd, das sollte nicht der Fall sein bei unserem Weg mit Gott. Aber Gott hat versprochen, dass sich der Weg lohnen wird. Nun als nächstes ein kleiner Nachtrag zum Waschen. Das Waschen hatten wir bereits als Schritt behandelt, nachdem das Golderz zermahlen worden ist. Es liegt nun als Pulver vor und es wird gewaschen, und zwar vor dem Erhitzen. Es wird mehrmals gewaschen. Und was wird beim Waschen verwendet? Was wird beim Waschen verwendet? Ist es nur Wasser? In Jesaja 1 und Vers 25, Das wollen wir nachschlagen. Jesaja 1 und Vers 25. An das Haus Israel gerichtet, sagt Gott durch den Propheten Jesaja, Jesaja 1, Vers 25, ich will meine Hand wider dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden, also Fremdsubstanzen. Und beim Waschen von Golderz werden Chemikalien eingesetzt, zusätzlich zum Wasser, auch Säure. Und diese Chemikalien dienen dazu, die Fremdsubstanzen aufzulösen. Und später werden sie neutralisiert und ausgespült. Was könnte die Lauge sein in unserem Fall, die dazu dient, Schlacke von uns zu entfernen? Fremdsubstanzen. Hier geht es um das Waschen. Paulus hatte ausdrücklich gesagt, das Wasserbad im Wort. Was dient dazu, dass wir das Wort Gottes verstehen können? Ich denke, wir können sagen, die Lauge ist ein Sinnbild für das Wirken des Heiligen Geistes. Denn ohne die Hilfe des Heiligen Geistes sind wir nicht in der Lage, die Heilige Schrift zu verstehen. Wir sind nicht wirklich in der Lage, uns, sagen wir, voll zu erkennen, so wie Gott uns sieht oder so wie Gott möchte, dass wir uns sehen, was uns fehlt, was an Fremdsubstanzen, an unserem Charakter zu entfernen sind. Wir brauchen eine Lauge, die beim Waschen eingesetzt wird. Das wäre vergleichbar mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte kurz darauf eingehen, denn der menschliche Sinn, der menschliche Verstand ist mehr als nur das physische, das stoffliche Gehirn, das wir alle hier zwischen den Ohren haben, dieses graue Material, wie man im Englischen scherzhaft sagt. Wir hatten Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre einen begabten Neurologen in der Kirche Gottes, Dr. Robert Kuhn. Er hat viele Beiträge, ich glaube, er hat eine ganze Serie für die Zeitschrift damals, sie hieß damals noch, glaube ich, die reine Wahrheit, sie ist erst 1972 in Klar und Wahr umbenannt worden. Und Dr. Kuhn hatte sich auseinandergesetzt mit Vergleichen zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Gehirn von Affen. Es gibt bestimmte Affen, die in der Größe ihres Gehirns, also die Größe des Affengehirns, ist der Größe des menschlichen Gehirns fast gleich. Gleich groß, und eine Auswertung der Zusammensetzung des Gehirns, was da alles für Vergleichsmomente oder Anhaltspunkte verwendet werden, weiß ich nicht. Das gehört nicht zu meiner Gehaltsstufe, solche Dinge zu verstehen. Aber er meinte, es gibt bestimmte Affenhirne, wo man qualitativ und quantitativ eigentlich gar keinen Unterschied oder kaum einen Unterschied zu dem menschlichen Gehirn feststellen kann. Es sei denn, es gibt da Dinge, die die Wissenschaft noch nicht entdeckt hat. Aber ich denke, der Mensch ist jedem Affen an Vermögen, Denkvermögen und Kreativität und all diese Dinge haushoch überlegen. Eigentlich gibt es da gar keinen Vergleich. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass unser menschlicher Verstand, unser menschlicher Sinn nicht allein das Resultat des stofflichen Gehirns ist. Wir haben eine nicht stoffliche Komponente als Teil unseres Verstandes, und die Bibel nennt diese Komponente den Geist im Menschen oder den Geist des Menschen. Und unser Verstand setzt sich aus beiden zusammen. Das Zusammenwirken von dem Geist des Menschen und dem physischen Gehirn. Und es ist dieser Geist, der, wenn wir sterben, zu Gott zurückfährt, wie es in Prediger 12 heißt. Gott ist Geist. Diejenigen, die ihn anbeten, müssen ihn in Wahrheit und in Geist anbeten. Und wenn wir ausschließlich physisch oder stofflich wären, könnten wir das nicht. Und da Gott Geist ist, könnte er mit uns, wenn wir nur stofflich wären, nur materiell wären, er könnte nicht mit uns interagieren. Er braucht eine Schnittstelle, um Computersprache anzuwenden. Und die Schnittstelle, die er benutzt, ist diese nicht materielle Komponente unseres Verstandes. Es ist der Geist im Menschen. Wenn Gott uns Reue schenkt, worauf wirkt er ein? Wirkt er auf den großen Zeh ein? Auf die linke Hand? Auf die Haare, wenn Sie welche haben? Nein, er wirkt auf den Geist im Menschen ein. Das ist für ihn die Schnittstelle. Und manche hören das Wort bekehrt nicht gern, wenn jemand sich taufen lässt und der Heilige Geist ist dann bei ihm. Der Verstand eines bekehrten Menschen ist die Zusammensetzung von dem physischen Gehirn, dem Geist des Menschen, imprägniert jetzt mit dem Heiligen Geist. Und es ist dieser Geist, der dann zu Gott zurückfährt. Dieser Geist hat kein eigenes Bewusstsein. Er hat nur dann Bewusstsein, wenn er in Verbindung mit dem Gehirn arbeitet, wenn wir am Leben sind. Und da all das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, unsere Fähigkeiten, unsere Eigenschaften, Information ist, ja, und Information ist ja nichts, eigentlich nichts Physisches, braucht Gott ein Speichermedium dafür. Wenn Sie mich fragen, kann ich das beweisen? Nein, aber das ist logisch. Gott braucht ein nicht materielles Speichermedium, um uns sozusagen zu speichern. Und das ist dieser Geist des Menschen oder bei uns, die wir berufen sind, der Geist des Menschen imprägniert mit dem Heiligen Geist. Und wenn Gott uns wieder leben lässt, braucht er nur dieses Speichermedium. Das pflanzt er uns wieder ein und dann sind wir wieder da, wie wir es waren. Und es ist der Heilige Geist, den Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir gewaschen werden können. Und schon vor der Taufe, vor der Bekehrung, wirkt der Geist auf uns sein, auf unseren menschlichen Geist. Wir kennen ja die Bibelstelle in Johannes, ich glaube 14 oder 16, jetzt fällt mir die genaue Stelle nicht mehr ein, aber dort, wo Jesus sagt, der Geist, der Tröster, ist jetzt schon bei euch und er wird später in euch sein. Ohne dass der Geist uns vor der Taufe hilft, könnte niemand berufen werden. Und so ist die Lauge, die Gott hier beschreibt, um Schlacke auszuschmelzen, ein Sinnbild, könnte man sagen, für das Wirken des Heiligen Geistes. Nun möchte ich uns nochmals die Stelle vorlesen, die wir ziemlich zu Beginn der Predigt gemeinsam gelesen haben in Malachi Kapitel 3. Sie brauchen die Stelle nicht nachzuschlagen, Sie haben sie in Ihren Notizen. Über Jesus heißt es, dass er, wenn er kommt, wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher sein wird. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Nicht nur die Söhne Levi sollen dem Herrn in Ewigkeit Opfer darbringen, sondern auch wir als Könige und Priester in der neuen Welt, der kommenden Welt, wie Jesus etablieren wird, wenn er wiederkehrt. Nun möchte ich uns einen Bericht aus einer englischen Zeitschrift vorlesen. Dieser Bericht erschien Mitte des 19. Jahrhunderts und es war eine christliche Zeitschrift. Es handelt von einem Bibelkreis in Dublin, Irland. Ich zitiere. Vor einiger Zeit trafen sich einige Leute in Dublin, Irland, um die Bibel zu lesen. Im dritten Kapitel von Malachi interessierten sie sich besonders für Vers 3, wo berichtet wird, dass Jesus beim Schmelzen sitzen wird. Die Teilnehmer an der Runde haben die Analogie nicht verstanden. Eine Teilnehmerin der Runde bot an, einen Silberschmied aufzusuchen und anschließend der Gruppe Bericht zu erstatten. So bat sie bei ihrer nächsten Reise nach Dublin den Schmied, ihr den Prozess der Reinigung des Silbers zu erklären. Nachdem er ihr den Prozess geschildert hatte, fragte sie ihn, aber warum sitzen Sie während des Schmelzens? Er antwortete prompt, ich muss sitzen und meine Augen stets auf den Ofen gerichtet halten, denn wird die Dauer des Schmelzens um das Geringste überschritten, wird das Silber Schaden nehmen. Die Frau erkannte sofort das Wunderbare und Trostreiche an Malachis Worten, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Ich unterbreche jetzt das Vorlesen und wir schlagen 1. Korinther Kapitel 10 nach. 1. Korinther Kapitel 10, sehr bekannte Bibelstelle und Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Ja, wir werden manchmal als die Berufenen eine kleine Zeit der Anfechtung, der Trübsal, des Prüfens durchmachen. Das ist wie eine Feuerprobe, aber wir haben auch die Gewissheit, dass in dieser Phase Gott seine Augen immer auf den Ofen gerichtet hält. Denn wenn die Dauer des Schmelzens, wenn die Dauer der Feuerprobe um das Geringste überschritten wird, werden wir Schaden nehmen. Und deshalb sagt uns Gott in Vers 13, 1. Korinther Kapitel 10, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Hier bedeutet das Wort versuchen nicht die Versuchung zur Sünde oder zum Sündigen. Das ist nicht gemeint. Das Wort Versuchung oder Versuchen im Neuen Testament hat beide Bedeutungen. Es kann bedeuten die Versuchung zur Sünde. Es kann auch die Bedeutung haben, geprüft werden. Und darum geht es in diesem Vers. Das könnten wir sogar einsetzen. Gott ist treu, der euch nicht prüfen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, das heißt die Prüfung, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Die Prüfung wird so ein Ende nehmen, dass wir es ertragen können. Entweder nimmt er uns die Prüfung, wenn sie droht, uns zu viel zu werden, oder er stärkt uns, damit wir sie ertragen können. Gott lässt zu, das ist Teil seines Vorhabens. Das gehört zum Prozess des Reinigens, damit unser Glaube für echt befunden wird. Gott lässt zu, dass wir Schwierigkeiten, Hindernisse und andere Prüfungen erleben. Und diese alle sind wie ein Schmelzofen. Auf diese Weise werden wir im Glauben geläutert. Aber wir haben die Gewissheit, tolle Analogie in Malachi Kapitel 3, dass Gottes Auge stets auf diesen Prozess der Reinigung gerichtet ist und seine Weisheit und Liebe wirken zusammen auf die bestmögliche Weise für uns. Und er wird nicht zulassen, das ist die Gewissheit, die wir haben, auch das gehört zu den Zweifeln, die zu entfernen sind, wenn wir so etwas durchmachen. Ja, werde ich das schaffen? Er wird nicht zulassen, das hat er uns versprochen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden. Ich lese jetzt weiter vor aus diesem Artikel. Vor ihrem Abschied vom Silberschmied stellte die Frau eine letzte Frage. Woher wissen Sie, dass der Prozess des Schmelzens zu Ende ist? Und vergessen wir nicht, beim Erhitzen muss die Prozedur mehrmals wiederholt werden, damit alle Schlacken, alle Fremdsubstanzen nach und nach abgeschöpft werden können. Das ist ganz einfach, sagte er. Ich weiß, dass der Prozess abgeschlossen ist, wenn mein eigenes Gesicht im Silber reflektiert wird. Interessant, nicht wahr? So ist es auch bei Gott. Gott weiß, dass der Prozess abgeschlossen ist, wenn unser Charakter den Seinen widerspiegelt. Bei Paulus hatten wir gelesen, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Und es wird offenbar durch die Feuerprobe. Wir sollen feines, gereinigtes Gold sein. Das ist Gottes Ziel mit einem jeden von uns. Dazu extrahiert er uns aus unserem Umfeld, gedanklich, nicht räumlich, aus dem Umfeld der Gesellschaft. Wir werden zermahlen. Gott macht uns klein durch die Reue, die er uns schenkt. Wir werden gewaschen, um die Fremdsubstanzen, die dem Pulver unseres Charakters noch anhaften, zu entfernen. Und wir müssen auch Erhitzen durchmachen, mehrmaliges, damit unser Glaube für echt befunden wird. Als letzte Stelle schlagen wir jetzt Hiob Kapitel 23 nach. Hiob Kapitel 23. Hiob sagte in Kapitel 14, dass für Gott die Zeit kommen wird, wenn er sein Werk, begonnen mit Hiob, zu Ende führen wird durch die Auferstehung. Und in Hiob Kapitel 23, Vers 10, sagte er etwas, was auch unser Ziel und Wunsch sein soll. Hiob Kapitel 23, Vers 10. Er aber kennt meinen Weg gut. Also Gott kannte Hiobs Weg gut. Erprüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Gott prüft uns, das hat er versprochen, und wir wollen zu den Materialien gehören, die Paulus in 1. Korinther Kapitel 3 erwähnt hat, die die Feuerprobe bestehen werden, die zum Schluss da sind, gereinigt, wertvoll. So wollen wir erfunden werden wie das Gold.